Ja, die mich gut kennen, die wissen, dass ich gerne ein bisschen bauen. Und die mich noch besser kennen, die wissen, dass ich noch eine andere Leidenschaft habe. Und das ist American Football. Es ist ein Sport, den ich seit mehr als 10 Jahren manchmal mehr, manchmal weniger intensiv verfolge. Und das Highlight von dieser Passion war, dass ich vor etwa 2,5 Jahren mit einem Kollegen auf München durfte, als erste offizielle American Football Game, also nicht das erste offizielle American Football Game, sondern von der Liga in Amerika. Das ist die grosse Profiliga, dort spielen die Besten von den Besten. Und aus Amerika sind zwei Teams auf München gekommen und haben dort ein Match gegeneinander gespielt, offiziell ein Match. Und das war der erste offizielle Match in Deutschland gewesen, und ich durfte da schauen. Und es war mega cool gewesen, dass sie Zehntausende von Leuten waren. Jeder hat ihnen ein anderes T-Shirt angehabt von einem anderen Club. Aber wir hatten ein riesen Fest. Da hast du nichts erlebt, dass mich gepöbelt hat oder so. Es war einfach ein Frieden. Und als ich das so gesehen habe, ist mir das so rein. Und als ich, oder das so zu erleben, war mega speziell. Und damit ich auf die Predigt vorbereitet habe, ich gemerkt, hey, Pfingsten in der ursprünglichen Version war auch fast ein bisschen so. Wir wollen uns heute Pfingsten ein bisschen genauer anschauen und ich habe der Predigt den Titel gegeben, Pfingsten, das Fest, wo Fischer Jesus verkünden und die Herzen getroffen werden. Pfingsten, das Fest, wo Fischer Jesus verkünden und Herzen getroffen werden. Wir schauen zuerst an, Pfingsten, das Fest. Was war das überhaupt für ein Fest gewesen? Zu Pfingsten, bevor die Pfingsten passiert ist, die wir jetzt vorhin davon gelesen haben, ist ein Fest, das es schon lange gegeben hat. Und es war das Fest, das sich aus der ganzen Welt, kann man fast sagen, Leute haben versammelt in Jerusalem. Aus dem ganzen Römischen Reich, aus dem Osten, das sind Gebiete, die im heutigen Iran sind, sind Leute, Juden, auf Jerusalem gekommen und haben Pfingsten gefeiert. Das war eines von diesen drei grossen Festen im Jahr und es war wahrscheinlich das Fest mit den meisten Besuchern. Warum? Es war die Zeit, die man am umgebigsten reisen konnte. Jerusalem war zu dieser Zeit eine Riesenstadt, wo es eben so viele Leute gekommen sind, mehr als doppelt so viele Leute, wie sonst in dieser Stadt waren. Und man hat das Fest gefeiert, wo Gott so hat es befohlen. Im 3. Mose 23 lesen wir, wie Gott das Pfingstfest anordnet für das Volk Israel. Es ist eigentlich ein Dankesfest für die erste Ernte, die ist eingefahren worden. Und das ist natürlich eine sehr passende Symbolik für das, was an dieser Pfingst, die wir uns heute daran erinnern, passiert ist. Und es waren also Tausende von Menschen in Jerusalem gewesen, und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass sie plötzlich etwas hören. Sie hören ein Brausen, ein Getöse, eine Luft, die sie hören, etwas, was sie wahrnehmen. Und sie hören nicht nur das Brausen, sie hören auch plötzlich, wie Galiläer von Anfang an reden. Und nicht einfach irgendwie in ihrem Dialekt, sondern jeder, der dort auf Jerusalem gereist ist, hört, wie ein Galiläer in seiner Sprache redet. Im griechischen Text lesen wir sogar Dialektos. Also die haben nicht einfach in eine Sprache gehört, sondern sie haben ihren Dialekt gehört. Das ist also nicht wie letzte Woche, wo der Jonathan ist da gewesen, sondern so wie jetzt ich, ihr redet Berndeutsch. Und in diesem Dialekt haben die Galiläer etwas erzählt, sie sind einfach in ein Geschichtchen erzählt, sondern sie haben von den grossen Taten von Gott erzählt. Die Jünger, die Männer, waren erfüllt vom Heiligen Geist. Und das ist der Grund, warum wir als Christen heute Pfingsten feiern. Und dass die Jünger sie erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, hat die Auswirkung, dass sie von Gott erzählen. Sie fangen an, von diesen grossen Taten von Gott zu erzählen. Und das ist nicht nur hier so, auch im Kapitel 4 von der Apostelgeschichte passiert es auch. Dort wird Petrus erfüllt vom Heiligen Geist. Und er erzählt von den grossen Taten von Gott. Wenn es also um den Heiligen Geist geht, das ist meine erste Erkenntnis gewesen, hey, es geht nicht in erster Linie darum, dass wir alle voll die Geistesgaben haben, sondern es geht darum, dass wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, dass wir von Gott erzählen. Dass wir ihn in die Welt heraustragen. Und das ist dort in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Dialekten passiert. Und ich bin der Überzeugung, es war ein einmaliges Ereignis, dass das so passiert ist. Und es ist der Beginn von etwas Neuem. Zwar, dass Gott sich nicht auf das Volk, auf die Juden begrenzt, sondern, wie es ein Prediger gesagt hat, die Arme auftut. Für die Welt. Weil Jesus hat seinen Jüngern etwas gesagt. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt er, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wenn der Heilige Geist kommt, soll die Botschaft rausgehen in die ganze Welt und das passiert an der Pfingsten. Es kommen Leute aus der ganzen Welt dorthin und sie hören die gute Botschaft. Wir haben vorhin gelesen, wie der Petrus aufsteht und vor die Leute hersteht und fängt an zu reden. Der Petrus redet nicht einfach verschiedene Sprachen, er hat wahrscheinlich auch einfach eine Sprache gebraucht, wahrscheinlich Griechisch. Das war so ein bisschen die Sprache, die alle mehr oder weniger können, also ähnlich wie heute Englisch. Das können nicht ganz alle, aber viele. Aber durch das, dass Gott vorher gewirkt hat, dass die Jünger verschiedene Sprachen hatten, hat der Petrus jetzt die Aufmerksamkeit von den Leuten. Die Leute haben jetzt gemerkt, hier passiert etwas ganz Spezielles. Gott hat eigentlich einen riesen Aufwand betrieben, für das die Leute dem Petrus zuhören. Der Petrus, der war früher mal ein Fischer. Und der war 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Und ein paar Wochen, bevor er die Rede gehalten hat, hat er seine grösste Niederlage in seinem Leben müssen erfahren. Er hat den Jesus verleugnet. Er hat nicht dazu stehen, dass er mit dem Jesus unterwegs war. Es war ihm peinlich, er hatte Angst davor. Und als er das gemerkt hat, war er am Boden zerstört. Aber Jesus hat ihn wieder angenommen. Und jetzt ist der Petrus feig. Vor so einer riesen Menschenmenge zu reden. Er ist feig geworden. Der vor ein paar Wochen noch feig hat Jesus verleugnet, er ist jetzt feig, vor so einer riesen Menschenmenge zu reden. Und es ist etwas, was nur der Heilige Geist kann bewirken kann. Und ich habe bewusst nicht gesagt, dass der Petrus predigt. Weil was er macht, ist nicht unbedingt eine Predigt. Jemand hat gesagt, das ist wie ein Heroldsruf. Ein Herold, das war ein Mann, der ist hergestanden und hat einen Zettel vom König und der hat das einfach vorgelesen. So ein berühmter Heroldsruf ist der, den wir bei der Weihnachtsgeschichte immer wieder hören, oder? Dass sie alle sich müssen gehen lassen, zählen. Und er hat nicht irgendwie auf Gefühl Rücksicht genommen oder so. Er hat einfach sachlich gesagt, was jetzt gilt. Und das macht der Petrus hier auch. Was der Petrus macht in dieser Rede, ist, dass er Wort aus der Schrift, aus dem Alten Testament verkündet und Tatsachen. Er macht kein Gefühlsduselei, er macht keinen Aufruf, er macht einfach, sagt einfach das, was wirklich passiert ist. Und er bleibt bei dem, was wichtig ist. Und so ist wichtig, dass er zuerst mal muss sagen, halt, 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 wir sind nicht besoffen. So am Morgen früh, zu dieser Zeit, während dem Pfingstfest, hat man heilig die Judo gefastet am Morgen. Also kann schon gar nicht sein, und dass man zu dieser Zeit schon so besoffen ist, also das kann doch nicht sein. Aber es ist so, wenn etwas so Übernatürliches passiert, dann sucht man immer eine Ausrede, dann sucht man immer etwas, wie man sich das erklären kann. Und die Leute haben sich das erklärt, damit dass sie besoffen sind. Aber das muss der Petrus korrigieren. Und er sagt, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Der Petrus nimmt also Bezug auf das Alte Testament. Er kennt das Alte Testament, aber er hat es lang, lang nicht verstanden. Ich habe gestaunt, als ich das gelesen habe, dass der Petrus eigentlich mit dem Alten Testament so argumentieren kann. Und habe mich gefragt, warum kann das der Petrus? Und da bin ich darauf gestoßen, dass wir im Lukas 24 lesen, dass nachdem Jesus ist auferstanden, lesen wir, dass Jesus den Jüngern das Verständnis aufgetan hat, damit sie die Schriften verstanden. Jesus hat ihnen geholfen, das Alte Testament zu verstehen. Und darum fängt er an, mit dem Alten Testament zu argumentieren. Und zwar mit dem Kapitel 3 aus dem Buch Joel. Und wir lesen dort verschiedene Sachen von Visionen. Von Visionen, von Träumen, von Weissagungen. Wir lesen aber auch Sachen aus Erstaunen. Von Blut, von Feuer, von Rauch oder Dampf. Die Sonne wird feister, der Mond wird rot wie Blut. Und jetzt sagt es der Petrus hier. Aber wir lesen das, was der Pfingsten passiert, und denken, hey, das ist ja gar nicht alles passiert. Ich gehe davon aus, dass die Verse, wo der Joel, oder das, was der Joel dann gesagt hat, verschiedene Zeiten beschreiben. Der erste Teil, das in der Apostelgeschichte 2, Verse 17 und 18 sind, das ist wirklich passiert mit der Ausgießung vom Heiligen Geist. Und dann sind die Verse 19 bis 20 mit einem Wunder im Himmel, mit Blut, mit Feuer, mit Rauch. Und das sind Sachen, die noch werden passieren. Jetzt denken wir, hey, aber es hat doch, man hat doch gelesen, in den letzten Tagen, oder je nach Übersetzung vielleicht sogar am letzten Tag. Wenn wir uns zurückerinnern an die Bibeltage im Herbst, da hat der Felix darüber geredet, dass es bei Gott verschiedene, dass Gottes Zeitrechnung anders ist als unseres. Und er nimmt der Bezug auf den 2. Petrus 3, Vers 8, dass für Gott ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und wenn also Gott sagt, in den letzten Tagen, kann das eine lange Zeitspanne sein. Gott hat einfach eine andere Zeitrechnung als wir. Und es gibt noch andere Verheißungen, die sich schrittweise erfüllen, obwohl sie hintereinander stehen. Aber es wird etwas anderes klar, wenn wir das lesen. Es wird klar, hey, der erste Teil hat sich erfüllt. Der Heilige Geist ist gekommen. Oh, wenn das lang gegangen ist. Ich meine, der Joel hat 700-800 Jahre vorher gelebt. Aber es ist passiert. Und wenn der erste Teil eintrifft, dann wird auch der zweite Teil eintreffen. Und ich glaube, dass der Petrus ganz bewusst beide Teile bringt in seiner Rede. Wo er den Leuten zeigt, hey Leute, passet auf. Ihr seht, das Gericht wird kommen. Und das, was er nämlich sagt, das hat Jesus auch schon aufgegriffen. Die Zeichen im Himmel, das hat Jesus auch schon aufgegriffen für einen Tag, wenn er wiederkommen wird. Und das ist eine Botschaft, wo jeder Mensch dann in Jerusalem und auch heute die in Sumiswald oder wo immer dass das los ist, sollte in Angst und Schrecken schon fast versetzen. Gott wird richten. Und vor Gott kann kein Mensch bestehen, wo wir Menschen Gott davon säckeln, wo wir nichts mit Gott zu tun haben und wir nicht das machen, was Gott sagt. Und der Petrus braucht also das Zitat ganz bewusst und noch einmal kann er sich mit dem Zitat Aufmerksamkeit bei den Zuhörern verschaffen, weil das sind eben alles Juden. Juden aus der ganzen Welt eigentlich. Und die werden den Prophet Joel kennt, als er gesagt hat. Und der Petrus kann jetzt weiterfahren. Die Leute hören ihm zu und jetzt nimmt er nicht Bezug auf das, was ein Prophet Jahrhundert vorher geschrieben hat, sondern nimmt Bezug auf das, was ein paar Wochen vorher in Jerusalem passiert ist. Die Menschen haben den Jesus Christus aus Nazareth gekreuzigt. Obwohl sich der Jesus den Menschen gezeigt hat als mächtiger Gott, er hat Wunder da. Der Petrus hat viele davon erlebt und in Jerusalem haben die Leute auch viele davon erlebt. Ja, der Petrus hat die Wunder gar nicht gross müssen ins Detail gehen. Ich nehme an, viele von uns kennen viele von diesen Wundern. Wenn du die Wunder noch nicht kennst, dann lese mal in der Bibel das Markus-Evangelium, das Lukas-Evangelium und das Matthäus-Evangelium. Und dann wirst du ganz viel von diesen Wundern auch sehen. Die Evangelien, sie beschreiben das Leben von Jesus und was er für Wunder da hat. Und auf das nimmt der Petrus Bezug. Und er macht den Leuten einen grossen Vorwurf. Er sagt, dass sie, die Zuhörer, die Juden, Jesus, haben gekreuzigt. Aber jetzt denken wir, ja, aber hat die Römer das doch gemacht? Das sagt er auch. Aber die Römer haben das nur gemacht, weil die Juden sie dazu aufgefordert. Und vielleicht haben ein paar in dem gedacht, ja, also, was hat jetzt der Petrus? Ich bin erst gestern angekommen mit meinem Ross und Wagen und jetzt sagt er mir, ich habe Jesus gekreuzigt. Geht es ihm eigentlich noch? Und vielleicht denkst du, ja, es ist 2000 Jahre her, wieso das mir etwas angeht, dass man den Jesus gekreuzigt hat. Spannend ist, dass der Petrus ganz klar sagt, dass es kein Zufall war, dass Jesus sterben musste. Im Vers 23, ich lese dann auch einmal, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und getötet. Es war Gottes Ratschluss und Voraussicht. Es war von Gott so gewollt. Und ihnen bringt es in seine Spannung. Gott hat es wollen. Und gleich gibt Petrus den Juden die Schuld. Der ewig, allmächtig, allwissend, heilig Gott hat es wollen und gleich sind die Juden die Schuld. Wie kann das aufgehen? Und es ist ein Geheimnis, wo wir, glaube ich, nie werden komplett verstehen, dass beides nebeneinander Platz hat, dass die Kreuzigung von Jesus eine Erfüllung ist von einer Verheißung und gleich ein grosses Unrecht, das passiert ist. Nicht das Grosses, es ist das Größte. Dass man einen sündlosen, einen schuldlosen Mensch hat mit dem Tod bestraft. Aber warum hat Gott das wollen? Gott hat es ja wollen. Es war nicht einfach Zufall gewesen. Wieso hat er wollen, dass der Sohn von ihm, Jesus Christus, der als Baby ist auf die Welt gekommen, sich hat er Zeichen und Wunder als Gott auszeichnet, gezeigt hat, warum hat Gott wollen, dass der Jesus stirbt? Weil es der einzige Weg war, für das wir Menschen mit Gott zusammenleben können. Wir Menschen haben seit Jahrtausenden ein Problem, und zwar das Problem, dass wir von Gott getrennt sind, weil die ersten Menschen nicht auf Gott haben gelassen, weil sie sich an seine Stelle wollen setzen, weil sie selber wollen Gott sein und so haben die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zerstört. Und nicht nur für sich als die ersten Menschen, sondern für alle Menschen. Kein Mensch kann dem heiligen, allmächtigen, ewigen Gott begegnen. Das ist schlicht nicht möglich. Aber Gott will uns Menschen begegnen. Und darum hat er Jesus auf die Welt geschickt, für dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Und der Weg, den Gott gewählt hat, ist, dass Jesus gekreuzigt werden musste. Oder ich will ein Zitat bringen von Werner de Boer, das ist ein Theologe im 20. Jahrhundert. Er hat gesagt, Gott triumphiert gerade darin, dass er die menschliche Sünde zum Werk der Sündentilgung benutzt. Aber die schuldigen Menschen werden dadurch nicht entlastet. Er bringt es sehr schön zusammen, den Plan von Gott und die Verantwortung der Juden. Sie haben sich schuldig gemacht, weil sie Jesus den Trümmer hinrichten. Und auch wenn die Zuhörer von Petrus und auch wir heute nicht live dabei waren, sind wir gleich schuldig, weil es unsere Schuld ist, die es nötig gemacht hat, dass Jesus sterben musste. Und eben, es waren viele Zuhörer dabei und in dem Maße ein paar Zuhörer dabei, die Anteil hatten an dem Ereignis vom Karfreitag. Und der Petrus muss es ganz klar klarstellen. Wie gesagt, er tut einfach sagen, was passiert ist. Und er sagt, was in der Bibel steht und fährt weiter mit einem weiteren Zitat. Und das mal von David, vom grossen König. Ihn kennen alle, die Petrus zuhören. Und in den Versen 25 bis 28 in der Apostelgeschichte 2 tut er der David aus dem Psalm 16 zitieren. Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, über dies wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan, die Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Vor wem redet der David? Ich meine, das, was Petrus gesagt hat, das hat er in Jerusalem gesagt. Wir haben vorhin Bilder gesehen und Jerusalem, die Stadt, hat der David eingenommen. Er hat seinen Palast dort gebaut, hat alles vorbereitet, damit man den Tempel dort bauen konnte. und er ist auch in dieser Stadt begraben worden. Und das haben alle gewusst. Das Grab hat man anschauen. Und das haben alle gewusst, der David ist tot. Und von wem redet es also der David, wenn er hier sagt, dass er die Verwesung nicht wird sehen, dass er wird auferstehen. Und der Petrus stellt die Aussage ins richtige Licht. Er hat eben erkannt, was das Alte Testament uns sagen will. Dass nämlich der David von Jesus redet. Von dem Jesus, der gekreuzigt worden ist und musste sterben. Und dann hat Gott ihn auferweckt. Das ist 50 Tage vor Pfingsten passiert, also 50 Tage vor heute, haben wir Ostern gefeiert. Ja, nicht nur das, was am Pfingsten passiert ist, hat Gott vorausgesagt, sondern auch das, was am Karfreitag und an der Ostern passiert ist, hat Gott vorausgesagt. Jesus ist auferstanden. Das ist das, was der Petrus den Leuten weitergeht. Also ihnen geht es so, am Pfingsten geht es gleich auch um Jesus. Und der Petrus sagt klar, hey, dass Jesus ist auferstanden, das hätte so müssen sein, weil eben Jesus nie etwas Falsches gemacht hat. Und dass Jesus auferstanden ist, zeigt, dass er wirklich der Weg zu Gott ist. Und der Petrus sagt ganz klar, Jesus ist auferstanden. Und vielleicht haben die Leute von dem gehört. Ich meine, es hat dann das Gerücht gegeben, dass Jesus auferstanden ist. Es hat aber auch das Gerücht gegeben, die Jünger haben ihn gestohlen aus dem Grab raus. Das lesen wir so in Matthäus, Evangelium, dass das die Pharisäer den Soldaten gesagt haben, sie sollen das Gerücht verbreiten. Und es steht im Matthäus Evangelium, dass sich das Gerücht bis zum heutigen Tag, also dann, als er das geschrieben hat, gehalten. Aber Petrus sagt, hey, Jesus ist wirklich auferstanden. Und Jesus ist nicht nur auferstanden, er ist zu Gott in den Himmel aufgegangen und er regiert jetzt dort im Himmel über die Welt. Und das hat der David vorausgesagt. Es ist also ein Pfingstwunder jetzt passiert. Jesus hat den Heiligen Geist geschickt. Das haben die Leute gesehen und es folgt auf das Wunder folgt die Verkündigung vom Evangelium. Die gute Nachricht. Und das, vielleicht bringt es das ein bisschen durcheinander. Vielleicht denken wir, ja, aber Pfingst geht es doch um den Heiligen Geist. Aber Petrus sagt hier nicht viel vom Heiligen Geist. Er sagt nur, dass Jesus ihn geschickt hat. Jesus hat den Heiligen Geist geschickt im Vers 33. Aber Jesus ist der Hauptteil von dieser Pfingstpredigt. Es geht bei dieser Pfingstpredigt vor allem um Jesus. Und was in der Pfingsten passiert ist, das ist enorm wichtig. Es ist nicht mehr wie vorher gewesen. Der Heilige Geist ist ausgegossen auf alle. Im Alten Testament ist er vor allem auf wichtige Führungspersonen ausgegossen worden. Und jetzt bekommen alle Gläubigen. Warum? Warum bekommen wir den Heiligen Geist? Ich werde ein Bild brauchen, und zwar werde ich den Heiligen Geist vergleichen mit einem Scheinwerfer. Wenn wir so eine Bühne haben mit Scheinwerfer, dann schaut der dann nicht den Scheinwerfer an. Der schaut vorne auf die Bühne und schaut, was passiert. Und so ist der Heilige Geist wie ein Scheinwerfer. Er will nicht, dass man ihn anschaut, sondern er will jemanden ins rechte Licht drücken. Er will jemanden gross machen. Er will jemanden zeigen. Und so will er Jesus, will er Gott zeigen. Und ich habe eine Predigt zu diesem Abschnitt gehört von Daniel Knoll. Er ist ein Prediger in Deutschland, in Wetzlar, um genauer zu sein. Und er hat es in etwa so gesagt, das ist nicht ein wörtliches Zitat. Und zwar hat er gesagt, dass es bei Pfingsten darum geht, dass die Jünger erfüllt werden von der Grösse von Gott und darum nicht mehr anders können, als von Gott zu reden. Und der Prediger sagt, eine Gemeinde ist wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn sie über Gott und seine grossen Taten redet. Und zwar nicht nur vor der Kanzel, sondern auch in den Gesprächen untereinander. Über was reden wir als Gemeinde nach dem Gottesdienst? Über was reden wir als Familie am Esstisch? Über was reden wir im Hauskreis? Über was reden wir in unseren Kleingruppen oder der IG, im TC, im Unti und so weiter? Um was drehen sich unsere Gespräche? Der Pfingsten ist passiert, dass die Männer, Mann und Frauen, sie erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und von Gott erzählt haben. Es hat dazu geführt, dass ein Fischer Jesus verkündet und das Herz getroffen werden. In der Schlachtübersetzung heißt es, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Durchs Herz. Es ist ihres tiefste Innere hineingegangen. Ich weiss nicht, wenn das jetzt das letzte Mal etwas so getroffen hat, wirklich das tiefste im Innersten. Das können schöne Sachen sein. Das können aber auch traurige Sachen sein. Die Zuhörer haben verstanden, was der Petrus sagt. Sie haben gemerkt, dass die, die in dieser Sprache geredet haben, nicht besoffen sind, sondern dass Gott seinen Geist hat geschickt. Dass Gott seine Verheißung hat erfüllt. Dass Gott Jesus geschickt hat und dass sie den Jesus gekreuzigt haben. Und sie merken, dass sie schuldig sind. Und sie sagen, was können wir noch machen? Was sollen wir tun? Eine riesige Verzweiflung in dieser Aussage. Und Petrus sagt ganz klar, kehrt um und lasst euch taufen. Der Petrus nimmt kein Blatt vor den Mund, er ist ganz klar, er macht klar, dass es nur den einen Weg gibt, um mit Gott versöhnt zu werden, und zwar umzukehren. Umzukehren von unserer Sünde, von unserem Stolz, von unserem Egoismus. Umzukehren von den Sachen, die uns wichtiger sind als Gott, und wir unser Herz daran hängen. Umzukehren von unseren falschen Wegen, von unseren Handlungen, von unseren Taten, von unseren Gedanken und von unseren Worten, die Gott nicht ehren, sondern die Gott verurteilt. Und all dem sagt die Bibel Sünde. Wir sollen umkehren. Und schon der Joel hat es ja gesagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Gott wird richten. Das hat er gesagt. Und er hat gesagt, wer den Namen vom Herrn, und es ist Jesus, anruft, wird gerettet werden. Wir brauchen Rettung, wo das Gericht wird kommen. Der Christian hat gesagt, wenn Jesus wiederkommt, wird es wunderbar sein, und beten wir darum. Ja, wenn Jesus wiederkommt, wird es wunderbar sein für die, die ihn kennen. Und für die, die ihn nicht kennen, wird es der Tag vom Gericht. Und wenn du merkst, dass du Rettung brauchst, dass du dich gegen Gott versündigt hast, dann geht es dir so wie den Leuten dann. Und dann darfst du das machen, was der Petrus sagt. Kehr um. Bekenn deine Sünde. Sag sie Gott. Sag, dass es dir leid tut. Und glaube an den Jesus, der am Kreuz gehangen ist, für das Menschen mit Gott zusammenleben können. Und der auferstanden ist und zu Gott in den Himmel gegangen ist. Das ist das, wo rettet, wo der Jesus, der jetzt mit Gott regiert, auf die Welt gekommen ist, für Menschen zu retten. Und wer das tut, der wird beschenkt mit dem Heiligen Geist, etwas, was der Petrus hier auch klar sagt, und der Heilige Geist, den kannst du dir nicht verdienen, er ist eben ein Geschenk. Und das hat Auswirkungen, wenn wir den Heiligen Geist haben. Das sehen wir in dieser Pfingstpredigt, das hat Auswirkungen auf den Petrus, den Mann, der vorher Jesus hat verleugnet, kann jetzt vor so vielen Leuten zu Jesus stehen. Und häufig beschämt mich das auch. Wie oft schweige ich, rede ich nicht von Gott. Wie häufig verpasse ich es meinen Kindern, etwas von Gott weiterzugeben. Wenn sie die Ameisen anschauen, oder? Und du willst einfach weiter und es nervt dich, es sitzt da, unser Mittler ist so eine Träume. Und eigentlich könnte man viel mehr von ihm lernen und könnte das so richtig mitnehmen, für ihn dort auf Gott herzuweisen. Und wie häufig rede ich mit gläubigen Geschwistern über Politik und über das Arbeiten und über die Familie, aber nicht über Gott. Wie häufig habe ich bei meinen Nachbarn schon die Möglichkeit verpasst, etwas von Gott weiterzugeben. Und ich könnte mich doch einfach an das halten, was der Petrus hier sagt. Er hat Gottes Wort weitergegeben und Gottes Wort hat eine unglaubliche Macht. Wenn das Evangelium verkündet wird, dann hat es eine Auswirkung. Und das braucht nicht komische oder grosse Sachen und Effekte. Nein, der Petrus hat einfach verkündet, was Sache ist. Auch von Paulus sagt man, dass er nicht der beste Rhetoriker war. Er hat einfach verkündet, was das Evangelium ist. Aber wenn das Evangelium predigt wird, dann zerbrechen Menschen dran. Das macht dich kaputt, wenn du überführt wirst. Und man zerbricht am Kampf, sich selber zu lösen und das Gefühl zu haben, ah, ich bin doch schon gut. Und hin und her weiss man gleich, dass man nicht gut genug ist. Und darum probiert man wieder etwas, für das man sich wieder gut fühlt. Das reicht nicht. Das wird nicht lang. Und das ist ein Krampf. Und das Evangelium ist eine wunderbare Nachricht, dass du darfst sagen, Jesus, du hast alles da für mich. Ich muss nicht mehr. Du hast es für mich da. Und so etwas zu erkennen, das braucht manchmal Zeit. Der Petrus hat noch viel mehr gesagt, als das, was wir jetzt hier gelesen haben. Im Vers 40 steht, er hat mit vielen anderen Worten in der Schlachtübersetzung zu den Menschen geredet. Es ist nicht immer mit der einzigen Predigt, mit der einzigen Rede da. Aber der Petrus hat die Basis gelegt und auf der hat er aufbauen. Aber es hat zurückgegangen, dass Menschen sind umgekehrt. Wir lesen von diesen 3000 Leuten, das ist eine beeindruckende Zahl. Und manchmal denke ich, wow, wenn das nur bei uns so wäre. Aber auch wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht 60'000 noch mehr Leute in Jerusalem waren zu diesem Pfingstfest, dann wird die Zahl wieder sofort in oder kleiner. Aber es sind 3000 Leute, die gerettet werden, zum Glauben kommen. Und es fängt sich an zu erfüllen, was Jesus gesagt hat. Und es sind eben nicht nur Leute aus Jerusalem, es sind Leute aus der ganzen Welt. Das Evangelium fängt an, in die ganze Welt rauszugehen. Und es ist passiert, weil Menschen erfüllt waren vom Heiligen Geist. Sie waren erfüllt vom Heiligen Geist, so wie der Petrus, der Fischer, den Jesus hat verkündet. Und so hat Herzen getroffen. Ich werde zum Abschluss noch beten. Grosser Gott, wir dürfen uns hier versammeln, wo du deinen Sohn auf die Welt geschickt hast. Und das dürfen wir wissen, weil das uns in deinem Wort in der Bibel überliefert ist. Das ist das Zeugnis von dir. Von dem, was du da hast und für das, was ich dir Danke sage. Danke, dass sich dein Wort erfüllt. Dass sich in Jesus schon so viel erfüllt hat und dass sich noch alles wird erfüllen, was dort drin steht. Danke, ist es eine sichere Zuversicht, dass wir auf dich vertrauen, Jesus, dass wir mit Gott dürfen zusammen sein. Und Herr, es tut mir leid, wenn ich nicht glaube, dass sich dein Wort erfüllt. Wenn ich nicht auf dein Wort vertraue. Vergib mir. Und ich bitte dich, dass du mich und uns alle mit deinem Geist erfüllst, für das wir dürfen von dir erzählen, dass wir dürfen Mut haben, Zeugnis geben vor dir und dich gross zu machen in dieser Welt, so wie es der Petrus da hat. Und dass du das brauchst. Du brauchst Verkündigung von deinem Wort, für Menschen zu retten. Und dafür danken wir dir und schenkt uns Kraft dazu, jeden Tag neu. Amen.